den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Herbstzeit ist Weinlesezeit und bei Auf den Tag genau gilt das gewissermaßen sogar in doppeltem Sinne des Wortes. Regelmäßig sind wir seit 2020 bzw. seit 1920 im Oktober, November in die Reben gegangen und nach Rheingau oder Saale-Unstrut führt uns dieser Weg in diesem Jahr in Deutschlands in den Augen vieler Fachleute beste Weinregion in die Pfalz. Forsterungeheuer, Jesuitengarten, Kirchenstück. Die Harburger Anzeigen und Nachrichten vom 4.11.1924 listen etliche Lagen, die Weinliebhaberinnen und Liebhaber auch heute noch mit der Zunge schnalzen lassen, von den Zeitgenossen damals aber wohl gerne, erfahren wir, fälschlich am Rhein vermutet wurden. Schade, dass der Autor in den Wein dieses kenntnisreichen Artikels reichlich Wasser in Form derben antifranzösischen Ressentiments gießt. Frank Riede schenkt uns dennoch davon ein.
Ein gesegnetes Weinland. In den Tagen der Weinlese, in denen das kostbare Erzeugnis des Weinstocks gesammelt und gekeltert wird, wandern unsere Gedanken mehr denn je nach jenen gesegneten deutschen Gauen, die uns den Rebensaft bescheren und die leider immer noch in Feindeshand sind. Aber gerade sie sind so kernhaft deutsch, dass sich ihr Wesen nicht verändert, mögen die Zeiten, die sie durchleben, auch noch so schwer sein. In der Gartenlaube singt I.H. Reitz einem dieser gesegneten Gaue, der Pfalz, ein verdientes Preislied. Es ist ein ganz wunderbares Land, als wäre dort ein Stück aus dem alten, bescheidenen Deutschland herausgeschnitten und in die Wunde ein Stück exotischer Gegend dafür hineingesetzt worden. Denn neben den köstlichsten und größten Pfirsichen und Aprikosen, den saftigsten und gewürzigsten Birnen und Äpfeln, den dicksten und süßesten Johannisbeeren, wird dort die Feige reif. Zu der Rasengasse in Deidesheim steht eine ganze Allee von Feigenbäumen. Wie viele Leute außerhalb der Pfalz wissen das? Wie viele wissen, dass dort die Edelkastanie in ganzen Hainen steht, dass Kaffee und Reis angebaut wurden und dass sie reiften? Wie viele wissen, dass die Pfalz ein eigenes Weinbaugebiet ist? Von 100 norddeutschen Weintrinkern, die einen Deidesheimer oder Forster Wein im Glase haben, meinen mindestens 90, es wäre ein Rheinwein. Alle berühmten Weinorte liegen in ihrer Geografie am Rhein. Von den Spitzenorten des pfälzischen Weinbaues Deidesheim und Forst bis zum Rhein hinüber sind es in der Luftlinie aber noch 25 Kilometer. Die Pfälzer wollen auch nicht, dass ihre Weine als Rheinweine angesprochen werden, denn sie haben ihren eigenen vom Rheinwein sehr verschiedenen Charakter. Sie sind von markiger Kraft. Man kann sagen, sie sind männliche Weine, dabei von lieblicher Blume und edler Würze, und ihre natürliche Süße wird in keinem anderen Weinbaugebiet Deutschlands erreicht. Gerade diese natürliche Süße hat sie bei den Verständnislosen in den Verdacht der künstlichen Zuckerung gebracht. Aber das ist falsch. Man braucht als Beweis dafür nur das Beispiel des 1911ers heranzuziehen, eines Jahrgangs, der übrigens überall in Deutschland gut geraten war. In der Rheinpfalz wurde damals zuerst von allen deutschen Weinbaugebieten festgestellt, dass dieser Jahrgang in seiner Gesamtheit durchaus naturrein bleiben und selbst aus den geringsten Lagen dem Weintrinker unverbessert zugeführt werden müsse. Und so ist es seitdem immer in den guten Jahren geblieben. Im Wonnegau, in dem Gebiet zwischen Bad Dürkheim und Neustadt an der Hart, ist das Zuckern überhaupt nur in ganz schlechten Jahren für die Gewächse der geringen Lagen geboten. Im Allgemeinen gibt's dort noch einen natursüßen, ausgereiften Wein, wenn alle anderen Gebiete sich die Frankenthaler Sonne, wie die Pfälzer sagen, beschaffen müssen, weil die liebe Himmelssonne zu wenig auf ihre Trauben geschienen hat. In Frankenthal in der Pfalz ist nämlich eine der größten Zuckerfabriken Deutschlands. Man kann es den Pfälzern nicht verdenken, wenn sie sich ärgern, dass ihre Erzeugnisse immer mit zu Rheinweinen gezählt werden, wenn besonders auf norddeutschen Weinkarten die Forster Jesuitengarten, Freundstück Ungeheuer, Kirchenstück, Langenacker und die Deidesheimer Grein, Grenzler, Kieselberg, Leinhöhle, Geheu, Kalkofen, Namen, die jeder Pfälzer mit Ehrfurcht ausspricht, unter der Rubrik Rheinweine aufgeführt werden. Er weiß, dass er ohnehin vom Reichtum seines Weinbaugebietes viel an bedürftige, aber im Missverständnis des Weintrinkers als sehr berühmt dastehende Gebiete abgibt. Was in der Welt als Liebfrauenmilch getrunken wird, ist nur zu einem ganz geringen Teil auf den paar hundert Quadratruten am Liebfrauenstift in Worms gewachsen. Das meiste ist Deidesheimer Wein. Jahr für Jahr gehen viele Tausende von Fudern Pfälzer, zumeist Oberländer Wein, an die Mosel zum Verschnitt der dort gezogenen Erzeugnisse, deren viele wegen der auch in guten Jahren noch beträchtlichen Natursäure ohne solche Beimischung im Handel nicht würden konkurrieren können. Das pfälzische Weinbaugebiet ist auch das größte im Reich. Seine zusammenhängende Fläche umfasst mehr als 15.000 Hektar, gegenüber zusammen nur knapp 9.000 Hektar im Rheingau, an Mosel, Saar und Rover. Weinbau ist ein schweres Geschäft und ein undankbares dazu. Die glänzende Zeit der letzten beiden Kriegs- und der ersten vier Friedensjahre, die Zeit der riesigen Preise, in der der kleinste Winzer, der noch lange nicht einen einzigen Morgen Landes besaß, so viel für sein Erzeugnis bekam, dass er zu stolz wurde, noch wie früher zu den großen Besitzern in Tagelohn zu gehen, ist vorbei. Trotz der im Allgemeinen guten Jahre nach dem Kriege und dem ganz einzigen 1921er. Kreditnot, Geldnot, Absatznot, wie überall, so auch hier. Es ist keine Nachfrage da. Die angesetzten Weinversteigerungen sind im Rheingau und in der Pfalz abgesagt worden. Wenn man durch die sonnige Rheinpfalz fährt, trifft man überall auf Turenne, Melax und Montelax Spuren, zerbrochene Schlösser, zerstörte Burgen, ausgebrannte Klöster. Auch die heute so bescheidenen, sauber und behaglich an der Hart liegenden Weindörfer und Weinstädtchen sind damals geplündert und verbrannt, ihre Bewohnerschaft ist vertrieben worden. Aber sie kamen wieder. In Treue bauten sie ihre Heimstätten wieder auf, in Treue pflegten sie wieder den Wein. Wieder ist der Franzose im Land und der Separatismus geht um. Die Leute an der deutschen Riviera aber sind deutsch und bleiben es. Gut bayerisch und gut deutsch.
Das war's aus Weinland-Pfalz. Südhang sonnengereift. Das sind wir nicht. Eher Südstadt, Archivkeller geschmort. Aber umso mehr perlt unser Podcast durch die Hansestadt Hamburg und das ganze Land. Kostet und empfiehlt uns weiter. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.